Jetzt kommen wir also noch zu diesem zweiten Pfeiler. Der zweite Teil wird jetzt etwas kürzer, der den christlichen Lebensstil ausmacht. Das sind nicht die beiden einzigen Felder, die Jakobus hier beschreibt, aber das ist eben der Abschluss des Jakobusbriefes. Pfeiler 1 war Abhängigkeit statt Eigenmächtigkeit, die Verse 4, 13 bis 5, 11. Und jetzt kommt Pfeiler 2, Reden wie Gold. Das ist spannend. Man fragt sich, was wird Jakobus ans Ende setzen? Reden wie Gold. Er hat in früheren Abschnitten ja dazu ermahnt, achtet genau auf eure Worte, passt auf eure Zunge auf. Zunge, Zunge, haben wir gestern gehört. Und jetzt sagt er, redet, sprecht in der richtigen Weise. Und deswegen habe ich diesen Abschnitt, Verse 12 bis 20, sind die letzten Verse, überschrieben mit Reden wie Gold. Sie kennen ja das Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das steht nicht in der Bibel. Das stammt wahrscheinlich aus dem Orient. Da ist man sich nicht so ganz sicher. Was Jakobus hier deutlich macht, für einen christlichen Lebensstil ist auch das Reden ungemein wichtig. Auch das Schweigen, auch das Hören, aber auch das Reden. Und deswegen sollte man nicht vorschnell abwertend sagen, wie das manche so tun, ach, das sind ja nur Worte. Reden kann sinnvoll sein, wenn es nach dem Willen Jesu geschieht, in Abhängigkeit von ihm. Gott hat Sprache in besonderer Weise geadelt, indem er seinen eigenen Sohn als das Wort bezeichnet hat im Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, das meint Jesus. Und Gott hat uns als Menschen in besonderer Weise dadurch geadelt, dass wir die Einzigen sind, die sprechen und reflektieren. Gott hat die Welt durch das Wort geschaffen. Reden ist Handeln und er hat uns Menschen als Antwortwesen gemacht. Und ich freue mich, dass die Jugendlichen nach der Predigt gleich singen werden. Nochmal das Lied, was uns gestern schon so viel Freude gemacht hat. Da sind Worte voll Weisheit. Worte voll Trost, mit unsagbarer Tiefe. Gott lässt dich nicht los. Das sind Worte der Freude und Worte voll Glück. Auch Worte, die mahnen, führen zu ihm zurück. Es sind Worte der Liebe an dich adressiert. Worte, die treffen, wenn Gott dein Herz berührt. Worte zum Leben für jeden Tag neu. Worte aus Gottes Hand, sie machen frei. Worte wie Gold. Das werden wir gleich gesungen hören. Jesus will, dass wir reden in der richtigen Weise. Und an der richtigen Stelle. Und drei Aspekte dazu, ganz kurz. Erstens, wahrhaftiges Reden vor Gott. Das meint Vers 12. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Da geht's um die Wahrhaftigkeit. Das hat Jesus in der Bergpredigt fast wörtlich so gesagt, nur noch ausführlicher. Matthäus 5, 33 bis 37. Und der Herrenbruder Jakobus zitiert hier seinen Bruder. Und beiden geht es um das Gleiche. Es geht um Wahrhaftigkeit der Worte, um Klarheit der Worte und um die Vermeidung von Trickserei. Sie müssen wissen, dass damals im Judentum, zur Zeit des Ersten Testaments, Schwören oft missbraucht wurde zur Verschleierung und zur Täuschung. Und die Rabbis hatten so ein ganzes System von Schwurformeln entwickelt. Und die Faustregel lautete, solange der Name Gottes nicht auftaucht in der Formel, muss man nicht unbedingt die ganze Wahrheit sagen. Also, wenn Sie sagen, vielleicht ich schwöre bei meinem Haupt oder so, dann können Sie ein bisschen manipulieren. Und Jakobus zeigt, das ist falsch. In diesem Sinne sollst du nicht schwören. Es wird hier nicht gesagt, dass der Christ nicht vor Gericht schwören soll. Wir haben jetzt nicht Zeit, das im Einzelnen auszuführen. Es wird hier nicht gesagt, dass der Christ nicht bei der Bundeswehr ein Eid leisten darf. Es geht hier um diese Wahrhaftigkeit gegen den Missbrauch der Schwurformeln. Das heißt, egal, ob du den Namen Gottes in den Mund nimmst oder nicht, er hört dich sowieso. Du redest sowieso vor ihm, du lebst sowieso vor ihm. Und schon deswegen solltest du immer die Wahrheit sagen. Das heißt nicht, dass du in jeder Situation alles sagen musst, was du weißt. Es kann auch weise und im Sinne Gottes sein, dass du nicht immer alles sagst. Aber wenn du redest, dann muss es wahrhaftig sein. Wenn du redest, dann muss es wahrhaftig sein. Und was man redet, muss vor Gott bestehen können. Und Gott nimmt unsere Worte so ernst, dass Jesus in Matthäus 12, Vers 36 gesagt hat, und das sei in diesem Zusammenhang erinnert, Matthäus 12, 36, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Und wenn ein Mensch zu Jesus kommt und wenn der Herr ihm ein neues Herz schenkt, dann wird es ihm ein Herzensanliegen werden, wahre Worte zu sprechen. Wahre Worte vor Gott und den Menschen. Wie das bei jedem jungen Mann der Fall war, dessen Geschichte ein Kollege mal erzählt hat. Nach einem evangelistischen Vortrag war dieser junge Mann auf ihn zugekommen und hat gesagt, na, Sie haben die Leute ja ganz schön verdummt mit Ihrem Jesus. Oder können Sie mir Gott beweisen? Und der Kollege hat gesagt, ja, wenn Sie bereit sind, ehrlich und wahrhaftig zu werden vor Gott, dann wird Gott sich Ihnen zu erkennen geben. Denn das hat er versprochen. Und der junge Mann schaute nachdenklich und dann brach es aus ihm heraus. Und dann erzählte er seine ganze traurige, schmutzige Geschichte. Die Geschichte einer Drogenkarriere, die ihn zum Verbrecher gemacht hat, bis er selbst zum Dealer wurde. Und als das gesagt war, da sind die beiden dann miteinander hingekniet und haben dieses ganze Leben noch mal vor Gott gebracht. Dieses ganze unwahrhaftige Leben noch einmal vor Gott ausgebreitet und der junge Mann hat von Herzen gesagt, Jesus, vergib mir meine Schuld. Dann standen sie auf und der Kollege sagte, kannst du das annehmen, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist? Und er sagte, ja, ich kann es annehmen. Und dann betete er nochmal, danke Herr, dass ich dir jetzt gehören darf. Und nach dem Abend sagte er so, und jetzt gehen wir zur Polizei. Ich werde Ihnen die ganze Wahrheit sagen. Das ist der Sinn dieses Verses. Ich werde Ihnen die ganze Wahrheit sagen. Und dem Kollegen wurde etwas mulmig. Aber der sagte, ich brauche endlich Luft, frische Luft. Und das überlegt er das. Aber er ließ sich nicht mehr davon abbringen. Und dann ging er am nächsten Tag zur Polizei, um endlich die Wahrheit zu sagen. Und er diktierte dem Kommissar dort 2 Stunden lang seine traurige, miese Geschichte in die Schreibmaschine, Stück für Stück. Aber er tat das als ein fröhlicher Mann. Er tat das als einer, dem seine Zentnerlast von den Schultern gefallen war. Jesus hatte sein Herz berührt und er wollte wahr werden. Das ist das eine. Reden wie Gold, wahrhaftiges Reden vor Gott. Aber wir reden nicht nur vor Gott, sondern wir dürfen auch mit Gott reden. Und das ist dann der zweite Punkt hier. In dieser Rubrik Reden wie Gold, vertrauensvolles Reden mit Gott. Und das sind die Verse 13 bis 18. Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Und am besten übersetzt man dann, da es wirksam ist. Einige Übersetzungen sagen, wenn es ernstlich ist. Aber die genauere Übersetzung ist eigentlich, das Gebet eines Gerechten vermag viel wirksam sein. Da es wirksam ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen soll. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Also er hat 7 Jahre lang mit seinen Gebeten dort das Wetter gemacht. Vertrauensvolles Reden mit Gott, darum geht's hier. Und dabei kommt es zunächst nicht darauf an, ob dieses Reden jetzt mit ausgesprochenen Worten geschieht oder mit gedachten Worten in unserem Herzen. Es geht aber darum, es muss bewusst geschehen, also nicht, dass irgendetwas in uns betet. Psalm 19, Vers 15 sagt, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Erlöser und mein Fels. Also die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens, dass ich mit meinen Gedanken dabei bin. Es ist auffällig. Die letzten Verse widmet Jakobus dem Gebet. Das heißt, nicht die allerletzten Verse, die kommen dann noch, 19 bis 20, aber die vorletzten Verse, sagen wir mal. Und wir müssen wissen, diese Intensität hat er auch selbst praktiziert. Ein Geschichtsschreiber des 2. Jahrhunderts, Hegesippus, schreibt über Jakobus, seine Knie wurden hart wie die eines Kameles, da er ständig auf den Knien lag, um zu Gott zu beten. Seine Knie wurden hart wie die eines Kameles, da er ständig auf den Knien lag, um zu Gott zu beten. Und in diese Leidenschaft, da will er uns mit reinziehen. Das ging doch schon los in Kapitel 1, Vers 5, wenn es jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte von Gott. In Kapitel 4, Vers 2, wo er sagte, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, weil er Gott nicht bittet. Und jetzt nimmt er sich nochmal sozusagen auf den letzten, allerletzten, fast allerletzten Metern nochmal diese 6 Verse, um über das Gebet zu schreiben. Das ist schon erstaunlich. Wir wollen ganz kurz da hineinschauen. Das Erste, was wir sehen, Gebet A ist in allen Lebenslagen angesagt. Also ob er leidet oder ob er fröhlich ist. Ja, Das will der Vers 13 deutlich machen. Leidet jemand von euch Unrecht? Also da begann auch teilweise schon die Verfolgung, die Unterdrückung der Christen. Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Das heißt, er soll auch beten. In allen Lebenslagen. Und mit dem Leiden ist hier nicht nur die Krankheit gemeint. Aber die verheißungsvollste Reaktion auf Leid ist immer Gebet. Leidet jemand? Er bete. Und das griechische Wort bedeutet so viel wie anrufen. Rufe mich an in der Not, Psalm 50, Vers 15, so will ich dich erretten. Und dann geht's auch so weiter. Und du sollst mich preisen. Also, leidet er, betet er, freut er sich, betet er. Merkt er, dass die Erhörung schon da ist. Ist jemand fröhlich, er soll Loblieder singen. Das erinnert uns an die Psalmen. Das wird auch in vielen Übersetzungen so übersetzt, als er soll Psalmen singen. Vielleicht angelehnt an Psalm 50, Vers 15, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Gott will also, dass ich mein ganzes Leben mit ihm teile. Das Leid und die Freude. Du sollst dein ganzes Leben mit Gott teilen. Er will es mit allem zu tun haben, was dich bewegt. Und er wartet drauf. Und mit Gott dein Leben zu teilen, bedeutet eben zu beten. Das ist christlicher Lebensstil. So, und dann greift Jakobus einen Fall des Leidens heraus, Krankheit. Das ist Vers 14. Die meisten Übersetzungen nehmen das auch so. Ist jemand von euch krank? Das griechische Wort Astheneo, was dort steht, kann krank bedeuten, aber auch schwach sein. Soweit ich es sehe, schließt dieses Wort das Kranksein sehr deutlich ein. Es kann aber auch darüber hinausgehen. Das andere Wort für krank in Vers 15, kamnon, kann man auch übersetzen mit krank, aber auch mit ermüdet, kaputt, erschöpft, zerrieben. Also betet. Und dann zeigt Jakobus einen konkreten Weg auf, den wir als Christen, als Gemeinde bis heute gehen sollen und dürfen. Einen ganz konkreten Weg in diesen Versen 14 bis 16. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Dieser Vers, dieser Text ist ungemein wichtig für unsere aktuelle Situation. Bedingt durch die charismatische Bewegung gibt es ganz viel Verwirrung um das Thema Krankenheilung. Es ist damit unheimlich viel Missbrauch betrieben worden. Leuten sind falsche Vorstellungen gemacht worden, die mit der Bibel nie und nimmer gedeckt sind. Und dieser Text ist das beste Heilmittel dagegen. Dieser Text ist ungemein wichtig und deswegen... Ich habe mich gefragt vor Gott, was das Richtigste ist, damit umzugehen, denn wir können es jetzt nur sehr kurz machen und ich habe mich dann entschlossen, so der Herr will, nächsten Sonntag nochmal genauer die Einzelheiten anzusehen, wie man das nur in einer zusammenhängenden Predigt machen kann. Und diejenigen, die dann leider nicht mehr hier sind, haben die Möglichkeit nochmal zu kommen, das würde uns natürlich am meisten freuen. Aber Sie wissen, dank unserer treuen Mitarbeiter steht die Predigt dann ab 12.30 Uhr in der Regel im Internet unter www.beg-hannover.de. Und dann möchte ich Sie einfach ermutigen, nächsten Sonntag darauf bezogen noch mal reinzuhören. Aber ich hätte kein gutes Gewissen, wenn ich das jetzt so im Schnellverfahren hier noch einschieben müsste, sondern wir müssen uns wirklich eine Predigt lang Zeit nehmen, um diese Verse auszulegen. Ich will aber doch ein paar wenige Bemerkungen noch machen. Jakobus 5 lehrt nicht, dass Christen den Arzt meiden sollen. Das lehrt Jakobus 5 definitiv nicht. Ja, Lukas war Arzt. Und Paulus schreibt das mal so schön in Kolosser 4, Vers 14. Und das darf ich unserem scheidenden Arzt auch nochmal zurufen und mitgeben. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Das schreibt Paulus über Lukas. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Also Christen sollen nicht den Arzt meiden. Es steht hier auch keine Heilungszusage. Also wenn Christen richtig beten, beziehungsweise richtig über sich beten lassen, dann werden sie gesund. Das steht hier auch definitiv nicht. Und es steht hier ebenfalls nicht, dass jede Krankheit durch eine bestimmte Sünde des Kranken bedingt ist. Das steht hier auch nicht. Ganz kurz, der Kranke, der Erschöpfte, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, sie sollen beten. Und das Gebet des Glaubens, das ist nicht irgendein spezielles Ritual, ein Glaubensgebet mit einer besonderen, salbungsvollen Form, sondern das Gebet derer, die glauben, die alle Hilfe vom Herrn erwarten. Das ist hier gemeint, alle Hilfe vom Herrn erwarten, das ist das Gebet des Glaubens. Und dann kann dieses Gebet begleitet sein durch ein Zeichen. Das ist ähnlich wie beim Abendmahl, damit kann man es ein Stück weit vergleichen, diese Salbung mit Öl, das ist überhaupt nicht magisch gemeint. Das ist auch nicht irgendein Wunderöl, das aus Israel kommen muss oder sonst woher, sondern es ist eine Dokumentation von Gottes wohltuender Fürsorge. Und deswegen kann man das durchaus machen, wenn wir als Älteste für Kranke beten, dass wir gewissermaßen ihnen als Zeichen dieser Fürsorge Gottes auch dieses Öl gewissermaßen an die Stirn zum Beispiel zeichnen, wenn man so will. Du salbst mein Haupt mit Öl, sagt Psalm 23, Vers 5. Also eine Dokumentation, völlig nüchtern, überhaupt nicht magisch, der Fürsorge Gottes. Und dann diese Zusage, das Gebet in Vers 15 des Glaubens, also das Gebet, das alle Hilfe vom Herrn erwartet und nicht von irgendwelchen magischen Praktiken und nicht von irgendwelchen Zauberworten. Es wird den Kranken retten. Und das Wort retten kann unterschiedliche Bedeutungen haben im Griechischen, je nach Zusammenhang. Und es meint hier, es wird ihn aus der Notlage herausholen, es wird ihn vor Verzweiflung bewahren. Es wird Gottes Eingreifen bewirken und er wird ihn aufrichten. Da steht nicht, er wird ihn heilen. Aber da steht, Gott wird handeln auf dieses Gebet. Nicht unbedingt in jedem Falle sichtbar. Aber Gott wird handeln. Und das Wort für aufrichten ist dasselbe Wort im Griechischen wie das Wort für auferwecken vom Tode. Also Gott wird ihn auferwecken. Gott wird ihn stärken. Und das Wort Jaomai, nochmal aus Vers 16, das kann auch heißen heilen, es kann aber auch heißen wiederherstellen. Wie auch immer Gott das für richtig hält. Und Gott kann das Gebet so beantworten, dass die Krankheit wirklich definitiv weggeht. Aber sie geht nicht weg durch einen gesalbten Heiler. Sie geht nicht weg durch ein magisches Ritual, sondern Gott in seiner Souveränität kann das Gebet so erhören, dass die Krankheit nicht mehr da ist. Oder Gott kann es schenken, dass der Kranke gestärkt wird, ermutigt wird, getragen wird. Und dann kommt dieser Zusatz, und wenn er Sünde begangen hat, das heißt, falls er Sünde begangen hat, also wenn es in einem speziellen Fall so sein sollte, dass der zu den Ältesten kommt, beziehungsweise die Ältesten zu sich ruft, um für sich beten zu lassen, dass sich er weiß, dass da eine spezielle Sünde auch ist. Das muss nicht sein, dass die Sünde diese Krankheit hervorgerufen hat. Aber Sünde ist ja noch viel gewichtiger als Krankheit. Denken Sie, als Jesus in Markus 2 den Kranken geheilt hat, hat er erst gesagt, deine Sünden sind hier vergeben. Um deutlich zu machen, das sei wichtiger. So, und wenn dann eine Sünde sich herausstellen sollte und er sie bekennt und vor Jesus bringt, dann wird sie ihm vergeben werden. Und dann steht hier in Vers 16 dieser Satz, bekennt einander die Übertretung, also bringt das in Ordnung, wenn da was ist, und betet füreinander, dass ihr geheilt wird. Also betet um Vergebung der Sünde und um Hilfe und Heilung in dieser Krankheit. Und dann heißt es nicht, dass es so sein muss, dass er Sünde hat. Es heißt auch nicht, dass die Krankheit in unmittelbarem Zusammenhang mit der Sünde stehen muss. Aber es heißt, Sündenvergebung ist noch wichtiger als Krankenheilung. Und das Ziel des Gebets ist, damit ihr geheilt bzw. wiederhergestellt wird. Da steht nicht, Gott wird den Kranken heilen, sondern betet dafür, dass Vergebung ist. Betet dafür, dass Gott heilt. Auf welche Weise auch immer, er wird in jedem Falle Vers 15 retten und aufrichten. Betet für die Wiederherstellung, ihr dürft auch um Gesundheit beten und übergebt die Sache dann Gott. Und Gott wird im Sinne von Vers 15 so handeln, wie es richtig ist. Das ist eine ganz nüchterne Vorgehensweise, die hier beschrieben wird. Und das dürfen wir in unseren Gemeinden auch praktizieren. Wir dürfen Kranke und auch Menschen, die in einer anderen Notlage sind, ermutigen, die Ältesten zu rufen, dass gebetet wird. Auch ins Krankenhaus können Älteste gerufen werden und es können dann andere in der Gemeinde in diesen Dienst mit hineingezogen werden. Aber die ersten Ansprechpartner sind mal die geistliche Hauptverantwortung für die Gemeinde tragen. Das ist das Gebet als Heilmittel gegen Sünde und gegen Krankheit. Und dann am Ende steht hier die Ermutigung, vertrauensvolles Reden mit Gott ist wirksam. Also ist in allen Lebenslagen angesagt, ist Medizin für Seele und Leib und ist wirksam. Und das macht Jakobus deutlich am Beispiel des Elia, der ein Mensch wie wir war und gebetet hat im Auftrag Gottes. Und Gott hat mächtig gehandelt, erkennbar gehandelt. Gebet ist wirkungsvoll. So, das sagt Jakobus am Ende nochmal, das ist so entscheidend für unser geistliches Leben, dass wir Männer und Frauen des Gebets werden. Immer, immer mehr. Und dass wir nicht müde werden, wenn wir merken, dass es uns manchmal schwerfällt zu beten, dass wir drohen, nachlässig zu werden in unserem Gebetsleben. Leute, unterschätzt das nicht. Und es wäre so schön, wenn auch ein Ergebnis dieser Bibeltage wäre, dass jeder von uns in der nächsten Zeit, in seiner stillen Zeit, ein Stück treuer wird. Und dass es uns ermutigt und uns zeigt, wie wichtig das ist. So, und eigentlich könnte man mit dem Thema Gebet doch wunderbar abschließen. Ja? Dann könnte man sich vorstellen, der Jakobusbrief wird gelesen und dann klappen die das Buch zu und dann gibt's noch eine Gebetsgemeinschaft. Es wäre doch der ideale Schluss, Jakobus. Aber Jakobus sieht das anders. Und der Heilige Geist, der ihn geleitet hat, auch. Zwei Verse sind noch übrig. Warum? Ich habe auch mich erst wirklich gefragt, was bezweckt Jakobus damit eigentlich, der Heilige Geist? Man fragt zunächst, warum machst du jetzt nochmal dieses neue Fass auf? Und ein Ausleger hat dann auch geschrieben in seiner Überschrift der Gliederung, the abrupt conclusion, also der abrupte Abschluss. Aber stimmt das wirklich? Ist das wirklich so abrupt? Lesen wir diese letzten beiden Verse, dann haben wir es geschafft. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer ein Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird seine, also dessen Seele ist hier gemeint, vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Und merken Sie, jetzt kommt Jakobus auf das Problem der Dekonversion, der Entkehrung zu sprechen. Und das Dritte, was hier zum goldenen Reden gehört, ist nach wahrhaftigem Reden vor Gott und vertrauensvollem Reden mit Gott am Ende korrigierendes Reden zu abirrenden Brüdern. Korrigierendes Reden zu abirrenden Brüdern. Und die entscheidende Frage lautet, wer ist der jemand? Wer ist der jemand, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt? Und deswegen habe ich in diesem Gliederungssatz Brüder auch in Anführungsstrichen geschrieben. Wer ist der jemand? Jakobus macht das deutlich. Er sagt erstmal unter euch, also einer aus eurem Kreis. Er kommt aus den Reihen der Gemeinde. Und das Nächste, was er über den sagt, er ist abgeirrt von der Wahrheit. Er hat sich verlaufen, er hat sich von zentralen geistlichen Wahrheiten abgekehrt. Entkehrt, würde die Studie da sagen. Und das kann durchaus einem echten Christen passieren. Es kann durchaus einem echten Christen passieren, dass er in einer bestimmten Situation seines Lebens abirrt, falsche Wege geht. Und wir sollen ihn dann nicht laufen lassen, wir sollen ihm liebevoll nachgehen. Und diese unehrliche Frage, die Kain gestellt hat in 1. Mose 4, soll ich meines Bruders Hüter sein? Diese unehrliche Frage, die sollen wir ehrlich mit Ja beantworten. Natürlich sollst du deines Bruders Hüter sein. Und natürlich sollst du deiner Schwester Hüterin oder auch Hüter sein. Natürlich. Und das Neue Testament nimmt immer wieder dazu Stellung. Zum Beispiel in Galater 6, Vers 1 sagt das Paulus, der Kollege von Jakobus so, er sagt, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, Galater 6, Vers 1, so helft ihm wieder zurecht. Klar, seid eures Bruders Hüter. Und zwar wie? Mit sanftmütigem Geist, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Also dieses beides, hilf ihm zurecht, mach das auf eine liebevolle Weise, mach ihn nicht fertig, aber sei ehrlich mit ihm. Und tu es in dem Wissen, dass du selbst auch in Sünde fallen könntest und dass du dann auch dankbar bist, wenn Geschwister sind, die dich wieder zurechtbringen. Also wir sollen unseres Bruders Hüter sein und sollen ihm nachgehen. Dazu mahnt das Neue Testament. Aber ist das alles, was Jakobus hier sagen will? Nochmal, wer ist der jemand? Jemand unter euch aus den Reihen der Gemeinde. Aber Vers 20 bestimmt den noch genauer, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt. Darum geht's jetzt hier speziell. Und Sünder, da steht im Griechischen das Wort Hamartolos. Und Hamartolos meint immer den Nichtchristen. Einige Beispiele, Matthäus 9, Vers 13. Eine bewegende, kleine Szene, die Matthäus in sein Evangelium einbaut, als Zeugnis seiner eigenen Bekehrung. Das müssen Sie unbedingt mal lesen, Matthäus 9. Und Da berichtet er dann, wie Jesus kommt und sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen. Und dann spricht er den Matthäus an und er wird Christ. Also Hamartolos meint den Sünder. Oder Lukas 15, Vers 7, im Himmel ist Freude über einen Sünder, der sich bekehrt. Matthäus 15, Vers 10 genauso. Oder Römer 5, Vers 8, wo Paulus sagt, Gott beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist. Wann? Als wir noch Sünder waren. Als wir noch keine Christen waren. Als wir noch nicht glaubten. Also Sünder meint, soweit ich das übersehe, den Nichtchristen, den, der sich auf dem Weg wohin befindet, in die Verdammnis. Deswegen ist ja auch hier die Rede von der Seele, die vom Tod errettet werden muss in Vers 20. So, und damit wird die Sache immer klarer. Dieser Mensch kommt aus den Reihen der Gemeinde, Vers 19, aber er befindet sich auf dem Weg zur Verdammnis. Es ist ein Nichtchrist aus den Reihen der Gemeinde. Ein Nichtchrist aus den Reihen der Gemeinde. Und das passt zu dem, was wir gestern in Kapitel 2 gesehen haben. Das ist einer von denen, über die Jakobus sagt, der Glaube ist tot. Der Glaube ist tot, ein Scheingläubiger. Einer, der sich vielleicht für gläubig hält, einer, der von vielen anderen vielleicht für gläubig gehalten wird, aber der nicht wirklich gläubig ist. Jetzt kommt das Thema nochmal. In den letzten beiden Versen, das ist kein Zufall, dass da schlägt das Herz dieses Jakobusbriefes, das aufzudecken, davor die Menschen zu bewahren, in so einer Situation zu bleiben. Das ist ein Scheingläubiger und es kommt jetzt der Zeitpunkt hier, den Jakobus am Ende beschreibt, dass diese Not aufbricht, dass das irgendwie erkennbar wird. Er war bisher tot, aber jetzt wird das deutlich und es wird erkennbar als Abirren. Auch ein toter Glaube hat Wirkung, nur leider negative Wirkung. Und jetzt wird deutlich, er stellt sich gegen die Wahrheit. Er leugnet Jesus. Er sagt ganz klar, dass er ihm nicht gehorchen will. Und jetzt kann man alle diese Begründungen und Darstellungen einzeichnen, die auch diese Studie hier zeigt. Und jetzt ist die Gemeinde gefordert. Ihr Lieben, jetzt ist die Gemeinde gefordert. Es nicht alle auf einmal, auch nicht nur die Ältesten. Das richtet sich am Ende eben bezeichnenderweise nicht nur an die Ältesten. Keiner von uns kann sich aus dieser Verantwortung rausziehen, der zu Jesus gehört. Einer, der geeignet ist, um diesem speziellen Abirrenden am besten helfen zu können. Der ist jetzt gefordert. Und es geht die Aufforderung an die Gemeinde, den, der von der Wahrheit abirrt, nachzugehen. Also das ist jetzt hier wirklich ein Nichtchrist, der als Nichtchrist erkennbar wird, der aus den Reihen der Gemeinde kommt. Und die Gemeinde kann jetzt nicht einfach sagen, oh, lass ihn doch laufen, wenn er nicht will, dann hat er schon. Sondern sie soll weinen um diesen Menschen. Um diesen Menschen, der sich abkehrt von Jesus. Und der deutlich macht, ich will mit dieser Wahrheit nichts mehr zu tun haben. Das war ein Irrtum meines Lebens. Also einer, der bisher dazugehörte zur Gemeinde, obwohl er noch nicht echter Christ war. Der jetzt offensichtlich von der Wahrheit abirrt. Und Jakobus sagt, Leute, das ist dringendster Handlungsbedarf. Aber mit einer wunderbaren Aussicht, Vers 20. Nämlich für einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt. Und das steht zweimal. Es steht, und es führt ihn einer zur Umkehr. Da steht eines der beiden klassischen Wörter für Bekehrung. Epistrepho. Wer ihn zur Bekehrung bringt. Natürlich kann das nur Gott in seinem Herzen wirken. Aber er kann ein Gehilfe dieser Bekehrung sein. Und damit ist klar. Jakobus macht hier kein neues Fass auf am Ende. Sondern er nimmt ein Herzensanliegen wieder auf, das in diesem Brief immer mitläuft. Und er spitzt das nochmal zu. Dass Menschen gewonnen und gerettet werden, deren Glaube nur ein Scheinglauben war und deren Glaube jetzt als Scheinglaube auffliegt. Weil sie es selber deutlich machen. Und jetzt ist Handeln angesagt. Noch ein ganz praktischer Hinweis zum Schluss. Wenn einer abirrt, dann können wir oftmals nicht sehen, ob das ein echter Christ ist, der sich in der Krise befindet. Kann ja auch sein. Dass es ein echt Bekehrter ist, der eine Krise durchmacht, oder ob es ein Unbekehrter ist, bei dem auffliegt, dass er noch nicht bekehrt ist. Es gibt ja diese beiden Möglichkeiten. Und unsere Aufgabe ist nicht, das herauszufinden. Unsere Aufgabe ist jetzt nicht zu rätseln, ist er überhaupt schon bekehrt oder nicht. Das ist nicht die Diagnose, das können wir sowieso nicht. Das durchschaut nur Jesus. Das durchschaut nur Jesus selbst. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber was ist unsere Aufgabe? Nachzugehen. unseres Bruders, unserer Schwester Hüter zu sein. Liebevoll nachgehen, aber nicht einfach nur versuchen, gewissermaßen phänomenologisch irgendwie die Situation zu verstehen. Das gehört dazu. Aber mit dem Ziel zu überführen von Schuld mit Liebe. Und das ist der große Gegensatz zwischen Jakobus und der Studie. Wir müssen von Schuld überführen. Das ist das Ziel. Um der Liebe willen. Und sollte es sich um jemanden handeln, der bis dahin noch nicht bekehrt war, dann kann Gott in seiner Gnade die Situation so führen, dass es dadurch zur Bekehrung kommt. Und dass bis einer, der bis dahin immer als Christ galt, aber kein Christ war, als solcher erkannt wird und ein Christ wird. Das ist die große Hoffnung. Und dann passiert das Herrliche, was Jakobus hier am Schluss sagt. Der hat eine Seele vom Tod errettet. Und das Wort Tod meint nicht einfach nur den leiblichen Tod, sondern es meint die ewige Verdammnis, es meint die Hölle. Der hat eine Seele von der Hölle errettet. Leute, das ist die große Chance dieser seelsorgerlich so notvollen Situation. Geht nach. Und wenn Gott es schenkt, dass euer Bemühen um diesen Menschen gelingt, dann könnte es passieren, dass Gott das wirklich schenkt. Und dann hast du dazu beigetragen, dass eine Seele von der Hölle gerettet wurde. Von der Hölle gerettet. Darum geht es. Und etwas Größeres, etwas Schöneres gibt es nicht. Und dann kommt diese andere Formulierung am Ende. Und er hat eine Menge Sünden zugedeckt. Das werden wir gleich singen. Gnade, die Jesus uns zugewandt, die unsere Schuld und Sünde bedeckt. Das ist hier gemeint. Und damit ist Jakobus am Ziel. Und ich bin überzeugt, dass es alles andere als Zufall, dass dies die beiden letzten Verse sind. Und damit, ihr Lieben, entlässt uns Jakobus mit zwei persönlichen Testfragen aus dieser Befassung mit diesem grandiosen Brief, der uns jetzt zwei Tage lang beschäftigt hat und sicherlich noch die ganze Woche weiter beschäftigen könnte. Die eine Testfrage, mit der er uns entlässt, ist die Frage, könnte das mein Zustand sein? Das haben wir ja gestern schon angesprochen im Licht von Kapitel 2. Und wenn jemand sich an diesem Punkt angesprochen sieht, bitte prüft das. Könnte das mein Zustand sein? Könnte es sein, dass ich ein Scheingläubiger bin? Dass ich irgendwie so in der Gemeinde immer mit durchrutsche und bisher auch nicht auf den Gedanken gekommen wäre, ein Scheingläubiger zu sein? Aber wenn ich das jetzt anwende und ernst nehme, was Jakobus sagt, bitte prüfen Sie das. Und prüfen Sie das mit dieser wunderbaren Aussicht. Wenn das so ist, es gibt Hoffnung. Jakobus sagt nicht, wenn du dich als solcher erkennst, dann kannst du sowieso alles dahin fahren lassen. Nein, es gibt Hoffnung. Und die andere Frage, die ich Sie bitte mitzunehmen, auch in Ihre Gemeinde zu Hause. Wen soll ich möglicherweise zur Umkehr führen? Könnte es sein, dass Gott Ihnen durch den Jakobusbrief einen Menschen aufs Herz legt, dem gegenüber Sie diese konkrete Verantwortung von Vers 19 und Vers 20 wahrnehmen sollen? Prüfen Sie das in Ihrem Gebet. Fragen Sie Jesus, Jesus, gibt es einen Menschen, dem ich im Sinne von Jakobus 5, 19 und 20 nachgehen soll? Und stellen Sie sich vor, nur jeder Dritte von uns würde von Gott einen solchen Menschen gezeigt bekommen und ihm nachgehen. Und wiederum von denen, denen wir nachgehen, nur jeder Dritte würde zur Bekehrung finden. Wie viele dann nächstes Mal noch dazu kämen. Bitte fragen Sie sich das. Soll ich einen Menschen in dieser Weise zur Umkehr führen? Und wenn Jesus Ihnen jetzt keinen zeigt, bleiben Sie offen dafür, für diese Aufgabe. Wir können uns dem nicht entziehen. Wir können das auch nicht einfach auf ein paar Funktionsträger abschieben, sondern es ist an uns alle gerichtet, dieser Auftrag. Und Jesus will, dass Sünde aufgedeckt wird, um bedeckt zu werden. Sünde soll nicht aufgedeckt zu werden, um den anderen fertig zu machen, sondern Sünde soll aufgedeckt werden, um bedeckt zu werden. Entkehrte zur Umkehr zu führen. Das ist eine Riesenverantwortung für uns. Und deswegen steht dann hier am Ende, wer das macht, der wird dessen Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Verstehen Sie, was das heißt? Das macht ja eigentlich Gott. Aber Gott adelt uns daran, an diesem Prozess beteiligt zu sein, dass das, was eigentlich Gott tut, hier über den gesagt wird, der seine christliche Verantwortung wahrnimmt. Der wird dazu beitragen, der wird eine Seele vom Tod erretten. Der wird Sünde zudecken. Gott wird es tun. Und er will dich und mich als seine Boten dabei gebrauchen. Und wenn Gott Gnade geschieht, dann wird dieses Wunder geschehen. Vom Tode erretten und Sünde bedecken. Und damit endet Jakobus. Jakobus endet auf diesem Grundton, der immer mitgeklungen war. Der Triumph der Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Er wird vom Tode erretten. Er wird Sünde zudecken. Und dahinter steht die Formulierung vom Psalm 32, Vers 1. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind. Wohl dem, dem die Sünde bedeckt ist. Und dann passiert das. Dann passiert das, was Gott im Alten Testament angekündigt hat und was Gott dann durch den Herrn Jesus endgültig verwirklicht hat. Psalm 103, Vers 12. Sofern der Osten ist vom Westen, so weit hat er unsere Übertretungen entfernt. Er hat sie ganz beseitigt. Er hat sie bis ins äußerste Meer geworfen. Das meint bedecken, dass es nicht mehr hochkommen kann. Und Micha 7, Vers 19 kündigt es an und sagt, er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Das heißt, Sünde bedecken. So gnädig ist Gott, so mächtig ist Gott. Und das ist die Verheißung, die er uns schenkt. Und das gilt grundsätzlich für unser ganzes Herz. Und das gilt dann am Ende auch für einzelne Sünden, die uns immer wieder bewusst werden und die uns Jakobus gerade mit seinem Brief an diesem Wochenende in Erinnerung gebracht hat. Welche Sünde auch immer der Herr dir durch sein Wort vor Augen geführt hat, du musst wissen, er will es zudecken. Er will es in Ordnung bringen. Er will alle deine Schuld zudecken, endgültig, dass sie nicht mehr rauskommt, dass sie nicht mehr hochkommt. Er will alles gut machen. Und darum kannst du sehr getrost sein. Und darum kannst du glücklich und mutig und dankbar und zu neuem Dienst bereit den Weg in die neue Woche antreten. Der Herr ist treu und er ist voll Mitleid und Erbarmen. Amen.